Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Mit Theresa Sickert.
Und Christian Grasse, hallo und herzlich willkommen hier zu Breitband. Wenn die Medien ein Thema in dieser Woche beschäftigt hat, dann war es wohl der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine auf der Halbinsel Krim. Auffällig dabei ist, die Berichterstattung in den russischen sowie auch in den ukrainischen Medien ist oft gefärbt von Propaganda. Alternative Medien haben bei weitem nicht die Reichweite wie beispielsweise das staatliche Fernsehen dort.
Aber auch die westlichen Medien sehen sich dem Vorwurf ausgesetzt, nicht ausgewogen und vorurteilsfrei zu berichten. Bei Breitband schauen wir heute genauer hin, was die Gründe dafür sind und wie eine ausgewogene Berichterstattung aussehen könnte. Außerdem geht es heute um ein Update.
Und zwar um das unserer Albträume. Die amerikanische Soziologin Zeynep Tufekci beklagt nämlich, dass zu häufig alte Dystopien wie George Orwells 1984 die Netzüberwachungsdebatten bestimmen.
Deshalb haben wir mit Zeynep Tufekci darüber gesprochen, inwieweit die alten Dystopien überhaupt noch auf unsere moderne Welt anwendbar sind und ob es überhaupt noch möglich ist, aus dem Überwachungsalbtraum wieder aufzuwachen.
Ja, und zum Ende wird es ein wenig optimistischer, das kann ich schon mal versprechen. Wir begeben uns nämlich am Ende der Sendung auf eine virtuelle Expedition in die Klötzchenwelt von Minecraft.
Musik gibt es natürlich auch, diesmal mit Elektro und Soul. Das sind die musikalischen Pole der heutigen Breitbandsendung.
Die Britin Maria Sullivan steht an einem Ende dieser Skala, könnte man fast sagen. Glitchhop kann man ihre Musik nennen. Als Koloto vermischt sie digitale Störgeräusche mit elektronischen Beats. Im Hintergrund hören wir es schon, ihr Stück Antares. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist natürlich das Thema derzeit. Aber trotz der massiven Berichterstattung bleibt es und ist es schwer, sich ein objektives Bild der Lage und der Stimmung in beiden Ländern zu machen.
Auf der einen Seite sind die Positionen innerhalb Russlands und der Ukraine differenziert. Auf der anderen Seite werden einheimische und ausländische Journalisten an einer freien Berichterstattung über den Konflikt gehindert. In Russland beispielsweise verbreiten einflussreiche, staatlich gelenkte Fernsehsender ein abschätziges Bild über die Ukraine.
Adalbert Sinjavski fasst die aktuelle Situation der russischen und ukrainischen Berichterstattung über den Konflikt zusammen.
все-таки продолжали скандировать «Россия, Крым, Россия, Крым в составе России, мы за Россию».
So gespalten die Menschen in der Ukraine sind, so gespalten ist auch die Medienlandschaft. Auf der einen Seite das Lager der Janukowitsch-Anhänger, auf der anderen Sympathisanten der Opposition, die an die Macht gekommen ist. Welche Berichte in den Medien wirklich objektiv sind, ist da schwer zu erkennen. Die meisten Medienkonzerne sind in der Hand von Janukowitsch-treuen Oligarchen. Sie kaufen kritische Blätter und Sender auf, entlassen die Chefredakteure und zensieren unbequeme Themen, so geschehen bei den Magazinen Forbes und Correspondent. Uniformierte Kräfte, mutmaßlich von der russischen Spezialeinheit SSO, schüchtern auf der Halbinsel Krim unabhängige Journalisten ein und besetzen wichtige Gebäude. Auf der Gegenseite stehen vor allem die Netzzeitung Ukrainska Pravda und eine Handvoll Wochenzeitungen. Sie sind das Sprachrohr der proeuropäischen Bewegung.
Hello, my name is Andriy, and I'm here with my colleagues, fellow journalists from Hromadske Radio. That means public radio in Ukrainian.
Beflügelt wurden die Proteste von den Alternativmedien. Im Netz hat die Bewegung einen eigenen TV- und Hörfunkkanal Hromadske. Journalisten haben sich spontan zusammengeschlossen. Sie filmen und posten mit ihren Smartphones. Vorn mit dabei sind Investigativjournalist Mustafa Nayem, der die Protestwelle mit einem Posting in den sozialen Netzwerken losgetreten hat, und die Facebook-Gruppe Euromaidan. Und Babylon 13, eine Gruppe von Filmemachern, zeigt bei YouTube künstlerische Videos über Demos und Ereignisse, die in der Mainstream-Berichterstattung zu kurz kommen. Die alternativen Medien wollen ein authentisches Bild der Proteste zeigen, doch Journalismus und Aktivismus sind hier oftmals nicht zu trennen.
Just because I work here for RT doesn't mean I don't have editorial independence. And I can't stress enough how strongly I am against any state intervention in a sovereign nation's affairs. What Russia did is wrong.
Auf russischer Seite hat der staatliche Auslandssender Russia Today kürzlich für Aufsehen gesorgt. Eine Moderatorin kritisierte Präsident Putin für sein Vorgehen in der Ukraine. Ihre Kollegin hat auf Sendung ihren Job gekündigt. Doch das sind Ausnahmen. Seit Monaten stellen die gleichgeschalteten Staatsmedien die Proteste als Massenunruhen von extremistischen Kräften dar, die vom Westen angeheizt werden. Propaganda, Zensur und Selbstzensur sind in den russischen und ukrainischen Medien Alltag.
Aber auch den westlichen Medien wird von Osteuropa-Kennern vorgeworfen, vorurteilsbeladen und nicht kenntnisreich genug von der Situation zu berichten. Deshalb schauen wir uns jetzt nicht nur die Berichterstattung der ukrainischen und russischen, sondern auch der westlichen Medien genauer an.
Und zwar mit Gemma Pörtzgen. Sie ist Journalistin mit Osteuropa, Schwerpunkt und Vorstandsmitglied bei Reporter ohne Grenzen. Wir haben vor der Sendung mit ihr gesprochen und wollten wissen, warum die Medien so berichten, wie sie nur einmal berichten, welche Interessen und Akteure eine Rolle spielen und wie und ob eine differenzierte Berichterstattung überhaupt möglich ist.
Als erstes haben wir Sie gefragt, welche Stereotype am häufigsten reproduziert werden.
Also mein Eindruck ist, dass es so bestimmte Stereotypen gibt, die sich so durchziehen, die ich besonders problematisch finde. Das ist einmal zum Beispiel diese Kategorie des Westens. Ich finde, dass wir als Kollegen oder Journalisten und Redaktionen irgendwie sehr wohl Anlass haben, uns mal darüber Gedanken zu machen, ob das nicht tatsächlich eine Vokabel ist aus dem Kalten Krieg, die längst wieder überholt ist, weil man eben tatsächlich in der Europäischen Union schon lange Länder hat, die traditionell sozusagen zu Osteuropa oder Südosteuropa gehörten und man mit dieser Kategorie des Westens immer sozusagen so eine Einheitlichkeit suggeriert, die es ja gar nicht gibt, wie wir ganz gut sehen können daran, dass in der EU man sehr uneins ist über Maßnahmen gegenüber Russland, dass Washington eine viel härtere Position hat. Also was ist das heute so, der Westen? Also mir persönlich geht es so, dass das für mich das Stereotyp ist, das mich eigentlich am meisten stört.
Gibt es denn auch Stereotype betreffend Russland, betreffend der Ukraine?
Da gibt es sicherlich traditionell auch Stereotype, wobei ich im Moment den Eindruck habe, dadurch, dass ja viele Kollegen vor Ort sind, die tatsächlich Russisch sprechen, die Länder gut kennen, die da unterwegs sind, dass die ja ganz gut aus den Ländern berichten und manche dieser Stereotype aufbrechen. Wenn Sie so wollen, ist natürlich auch ein Stereotyp diese Angst vor Russland. Etwas, was sich durchaus ja auch immer wieder durchzieht, wo man sagen muss, das führt vielleicht immer ein bisschen zu einer übertriebenen Hysterie, wobei ich überhaupt nicht kleinreden will, was jetzt passiert. Ich finde das auch sehr besorgniserregend, aber habe manchmal das Gefühl, es würde gerade in den Medien gut tun, ein bisschen mehr Ruhe einkehren zu lassen, sich das mal ein bisschen differenzierter anzuschauen und einfach diesen aufgeregten Ton rauszunehmen.
Woran liegt es denn, dass solche Stereotype immer noch reproduziert werden in den Medien? Also gibt es da spezielles Interesse dran? Gibt es spezielle Akteure, die genau das vorantreiben?
Ja, das ist schwierig festzumachen. Also mein Eindruck ist, dass es vor allem in den Redaktionen natürlich oft einfach an Sachkenntnis mangelt. Also Sie haben erlebt gerade in den Zeitungsredaktionen, dass durch den massiven Abbau von Stellen es immer weniger Fachredakteure gibt. Der Stellenwert der Auslandsberichterstattung ist sozusagen gegenüber der Innenpolitik sehr viel geringer. Das führt natürlich dazu, dass sie oft sehr gute Kollegen vor Ort haben, die was berichten, die Sprache kennen und sich auskennen, aber in der Redaktion irgendwie Leute, die in ihren Kommentaren tatsächlich sehr stark operieren mit Vorurteilen oder irgendwelchen Plattitüden oder eben Vereinfachungen, die dann den Sachverhalt wieder nicht so treffen. Also ich sehe nicht so richtig, dass es da eine Absicht gibt. Ich glaube, das ist tatsächlich sozusagen so, dass wir einfach als Journalisten sehr viel mehr Fachkompetenz bräuchten, um diese sehr komplizierte Welt zu beschreiben.
Das würde im Umkehrschluss auch bedeuten, dass uns wahrscheinlich einfach so das kulturelle Verständnis fehlt. Wie kann man dagegen vorgehen? Also wie müsste man medial auch damit umgehen, um dieses Verständnis zu stärken?
Also mein Eindruck ist, dass es vor allem unterschätzt wird, wie wichtig Sprachkenntnisse sind. Und gerade in diesen Ländern, weil auch gerade wenn Sie Politiker hören, es ja oft so ist, dass die auch in ihrer eigenen Sprache anders klingen als in der anderen. Und ein gutes Beispiel ist vielleicht jemand wie Klitschko, der bei uns meiner Ansicht nach sozusagen überberichtet wurde und dessen Bedeutung unglaublich groß wurde, dadurch, dass er Kolumnist ist bei der Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung ist mit ihm gereist. Es ist natürlich auch sehr einfach, mit ihm Interviews zu machen. Der spricht fließend Deutsch, der ist jedem bekannt. Und dadurch gibt es so eine merkwürdige Fokussierung auf eine Figur, die in Wahrheit in dem Land selbst nicht die Bedeutung hatte, die wir ihr zumessen. Und die Ukraine ist ein gutes Beispiel dafür, dass man eben zu lange sich, glaube ich, zu wenig darum gekümmert hat, was dort passiert. Es gab ja einen langen Vorlauf für diesen Konflikt. Und ich erinnere mich gut auch an Redaktionen, in denen ich arbeite, dass man ganz überrascht war, dass da wie scheinbar aus heiterem Himmel dieser Konflikt da war, wo man sagen muss, als jemand, der sich besser oder länger, sagen wir mal lieber länger, mit dieser Region beschäftigt, war das so überraschend nicht, ja. Man merkt es ja auch daran zum Beispiel, dass viele Büros geschlossen wurden. Man käme nie auf die Idee, in einem Washington ein Büro zu schließen. Aber in Moskau haben viele Zeitungsredaktionen auch die Zeit, die haben jetzt ihr Büro offen gehalten, aber ihren Korrespondenten abgezogen. Das Handelsblatt hat als einzige deutsche Wirtschaftszeitung, obwohl wir einen wichtigen Handel haben mit Russland, hat das Büro geschlossen. Und es gibt da sozusagen kaum Reaktionen darauf. Gleiches wäre undenkbar in Paris, London oder Washington.
Würden Sie sagen, dass es also immer noch einen medialen eisernen Vorhang gibt oder wieder einen gibt?
Na, ich hoffe, es gibt keinen eisernen Vorhang, aber was ich schon finde, es gibt den Kalten Krieg in den Köpfen. Ja, das finde ich ja. Und gerade als jemand, der im Kalten Krieg groß geworden ist, ich war sozusagen deutsches Kind in Russland und bin immer zu den Großeltern oder zur Großmutter gefahren nach Deutschland. Und da kam man damals wie vom Mond und das habe ich sehr gut in Erinnerung. Und deswegen war für mich immer sehr wichtig, dass das zusammenwächst. Und im Moment bin ich sehr beunruhigt, weil ich das Gefühl habe, der Kalte Krieg ist in unseren Köpfen. Aber eben, wenn man sich anguckt, sozusagen, was Putin dieser Tage sagt, in dessen Kopf ist es natürlich auch.
Ich würde gerne noch mal zum Ende vielleicht eine grundsätzliche Frage stellen. In so Krisensituationen, da wird ja so die Qualität von Journalismus besonders deutlich, positiv wie negativ. Ist es denn grundsätzlich überhaupt möglich, wirklich objektiv, journalistisch, sauber zu berichten, selbst wenn es so wäre, wie Sie sagen, man hätte Korrespondenten vor Ort, die die Sprache sprechen, die die Kultur kennen, die dort jahrelang leben, gut vernetzt sind? Es ist ja immer nur ein Ausschnitt eines Blickes einer Person, selbst wenn sie gut vernetzt ist. Also ist eine tatsächlich objektive Berichterstattung in so einer Krise, wie wir sie jetzt in der Ukraine haben, überhaupt möglich?
Ich bin nicht so ein großer Freund von diesem Wort Objektivität. Ich habe selber in Krisengebieten gearbeitet. Meine Erfahrung ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, solide zu arbeiten, uns vor Ort zu sein und zu gucken, was passiert und das natürlich dann abzugleichen und eben unterschiedliche Perspektiven vor allem anzubieten. Also ganz wichtig ist, dass jemand, der Medienkonsument ist in Deutschland, dass der versteht, dass nicht alle die Welt so sehen wie er Und das bedeutet, dass man sozusagen unterschiedlichste Perspektiven anbietet, eben im Moment auch einfach referiert, wie ist sozusagen die Perspektive einer Regierung Putin, wie ist die Perspektive der Opposition vielleicht in Russland, von vielen anderen Leuten. Es ist ja auch in so einem Land wie Russland nicht, dass sie eine Sicht der Dinge haben, sondern das ist ja auch ein zutiefst gespaltenes Land mit sehr unterschiedlichen Sichten. Und ich glaube einfach ganz fest daran, dass unsere Aufgabe als Journalist ist, vor allem solche Perspektiven zu vermitteln. Und gerade in Krisensituationen ist das besonders wichtig.
Sagt die Journalistin und Osteuropa-Expertin Gemma Pörtzkin. Vielen Dank für das Gespräch. Das können Sie übrigens direkt im Anschluss zur Sendung wie alle Beiträge und Interviews nachhören auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und wir bleiben im Osten, zumindest musikalisch, und zwar mit Fane and Escu aus Rumänien. Beautiful heißt dieses aktuelle Stück des Produzentenduos.
Chillstep, Dubstep und Electronic Beats, so beschreiben die rumänischen Labelmacher von Bass Turbot Records den Sound ihrer Future Bass 2 Compilation. 9 Songs sind da drauf, unter anderem Beautiful von dem rumänischen Duo Fane and Escu. Das sind 2 Produzenten und Beatmacher aus Bukarest, die sich nur halb der Öffentlichkeit preisgeben. Fane, das ist Stefan Pana und er ist der Kopf des Duos. Und bei Escu, da bleibt man sehr geheimnisvoll.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von Tim Wiese. Hallo Tim.
Hallo Christian.
Schön, dass du da bist. Zuerst geht's los mit einer Meldung, die noch große Wellen schlagen könnte. Das lässt sich zumindest vermuten, denn das Europaparlament hat in dieser Woche Post von dem Whistleblower Edward Snowden erhalten mit ziemlich brisanten Informationen und auch Anschuldigungen, muss man fast sagen.
Genau. Eigentlich wollte das Europaparlament ja Edward Snowden per Videoschalte befragen, wie sich die Aktivitäten der NSA auf die EU auswirken. Doch aus Sicherheitsgründen hat der ehemalige ehemalige Geheimdienstmitarbeiter die Fragen dann lieber doch per Mail beantwortet. Er berichtet zum Beispiel, dass auf Deutschland Druck ausgeübt wurde, das G10-Gesetz im Sinne des amerikanischen Geheimdienstes zu ändern. Das ist das Gesetz, das Eingriffe in die Telekommunikationsfreiheit durch Nachrichtendienste regelt. Volker Tripp, politischer Referent der Digitalen Gesellschaft e.V., zweifelt deshalb an der Verfassungstreue deutscher Staatsorgane.
Wenn das tatsächlich zutrifft, wie Herr Snowden sagt, dass hier die USA bzw. die NSA aktiv Einfluss nehmen auf die Gesetzgebung in Deutschland, dann bedeutet das, dass die USA elementare demokratische Prozesse unterminieren und letztlich erodieren.
Und das ist nicht die einzige Enthüllung von Edward Snowden. Er berichtet weiter, dass sich die NSA eine Art heiteren Ringtausch von Daten ausgedacht hat. Sie sichert einzelnen Staaten zu, seine Bürger nicht zu überwachen. Im Gegenzug bekommen die Amerikaner dafür die Daten des Geheimdienstes des jeweiligen Landes, die er über Bürger anderer Staaten gesammelt hat. Praktisch, so erhalten die NSA doch Zugriff auf die Daten aller EU-Bürger, ohne dass Abkommen gebrochen werden. Denn die Überwachung erledigen ja eben die europäischen Geheimdienste untereinander. Was jetzt nach Meinung von Digitale Gesellschaft e.V. passieren müsste, das lässt sich im kompletten Interview mit Volker Tripp auf breitband.deutschlandradiokultur.de nachhören.
Und zwar im Anschluss an unsere Sendung. Zumindest aber will die Bundesregierung dafür sorgen, dass alle in Deutschland noch mehr und noch schneller Daten durch das Netz schicken können. Gestern gab es das Auftakttreffen der sogenannten Netzallianz. Was hat es damit auf sich?
Ja, die hat unser Infrastrukturminister Alexander Dobrindt ins Leben gerufen. Ziel: bis 2018 soll jeder Haushalt in Deutschland mit mindestens 50 Megabit die Sekunde erreichbar sein. Wie man das schaffen kann, hat der Minister gestern mit der Telekommunikationsbranche und eben auch mit Branchenverbänden diskutiert. Mit am Tisch der Bundesverband Breitbandkommunikation. Dessen Geschäftsführer Stefan Albers hatte vor dem Treffen Bauchschmerzen, dass die großen Internetanbieter die kleinen unterbuttern könnten. Zumindest bereiten ihm entsprechende EU-Pläne Sorgen.
In Brüssel gibt es sehr starke Bestrebungen, große internationale Unternehmen in die Lage zu versetzen, die Netze in ganz Europa und in Deutschland zu bauen. Das halten wir für einen falschen Ansatz. Das haben wir auch gestern deutlich gemacht. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Glasfaserausbau in Deutschland und am Ende auch in Europa dezentral erfolgen wird, insbesondere durch City-Carrier, Regional-Carrier und zunehmend auch durch Stadtwerke.
Die Kleinen haben Angst, dass die Großen eine Art Monopol aufbauen. Um dem etwas entgegenzusetzen, haben die alternativen Carrier gestern einen symbolischen Scheck in Höhe von 9 Milliarden Euro übergeben. Geld, das sie in den Ausbau von Glasfaserverbindungen investieren wollen.
Ja, der Breitbandausbau, der bleibt also interessant. Auch bei uns immer, wenn wir bei Twitter schauen, ob irgendwer sich zu Breitband äußert, zu unserer Sendung, dann fällt ganz oft diese Breitbandausbaudiskussion mit in unseren Twitter-Feed. Das ist immer recht unterhaltsam. Zum Ende dieser Medien und Meinung, ein bisschen Zeit haben wir noch dafür, soll es um ein unfreiwilliges Outing gehen, das dann irgendwie tatsächlich doch kein richtiges Outing war, oder?
Ja, dazu hören wir jetzt einen völlig aufgelösten älteren Herrn im Videointerview mit der AP, das die Agentur auf YouTube veröffentlicht hat.
The main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin, nothing to do with developing. I was just an engineer doing something else.
Ich habe doch nichts mit der Entwicklung des Bitcoins zu tun. Ich bin einfach nur ein einfacher Ingenieur gewesen. Das sagt Dorian Nakamoto, der den zweiten Vornamen Satoshi trägt. Ein 34-jähriger Kalifornier, der wahrscheinlich nur zufällig so heißt wie der sagenumwobene Erfinder des Bitcoin. Das Magazin Newsweek hatte seinen Leser, den Kalifornier, als den geheimnisvollen Programmierer der virtuellen Währung präsentiert und mit dieser Enthüllung ordentlich Werbung für das Blatt gemacht. Mit der Geschichte ist das Magazin nämlich erstmals wieder in gedruckter Form erschienen. Tja, leider war die große Story wohl nur eine Ente. Immerhin hat sie nicht nur dazu geführt, dass der Kalifornier von Kamerateams aus aller Welt belagert wurde. Auch der angeblich echte Bitcoin-Erfinder hat sich nach Jahren des Schweigens wieder zu Wort gemeldet. In einem Forum hat er mit einem Satz klargestellt, dass Newsweek den falschen Nakamoto geoutet habe. Ich bin nicht Dorian Nakamoto, hat er geschrieben.
Und so wird natürlich ein Mythos auch am Leben erhalten. Ich habe den Eintrag auch gesehen, das war bei P2P Foundation, ein Blog, was so über diese Themen berichtet. Ich fand es sehr interessant, weil das hat in weniger als 24 Stunden zigtausende Klicks bekommen. Dieser eine einzige Satz, der angeblich von dem echten Nakamoto stammen soll. Was glaubst du, warum ist das so? Warum will die ganze Welt, die sich mit Bitcoins auseinandersetzt, wissen, wer dieser Mann ist?
Ich glaube, da gilt der alte Satz, willst du was gelten, mach dich selten, weil das natürlich viel Projektionsfläche bietet, einfach dann da was rein zu interpretieren. Und da möchte natürlich jeder wissen, wer ist dieser Mann wirklich? Und dann muss man natürlich sagen, dieses ganze Prinzip, was er sich ausgedacht hat, die ganze Struktur, die dahinter steckt, die ist natürlich auch eine wahnsinnige Leistung. Da fragt man sich schon, wer kann sowas vollbringen? Was für ein Superbrain steckt dahinter?
Und es geht natürlich wie immer auch um Geld. Millionen wurden verdient, Millionen wurden wieder innerhalb von Sekunden verloren. Das ist Bitcoin, die, ja, Kryptowährung Nummer 1 und immer noch viel im Gespräch. Vielen Dank, Tim.
Und natürlich gibt es alle Medien und Meinungen nochmal zusammengefasst auf breitband.deutschlandradio.kultur.de im Anschluss der Sendung zum Nachlesen und Nachhören.
Gonna kill her.
Foof Yourself, so heißt eine Download-Compilation des britischen Netlabels Foof Records und ist wahrscheinlich die Aufforderung, sich die 13 Songs umfassende Label-Compilation gratis herunterzuladen. Darauf ist auch der soulig-funkige Track Bruised and Battered Sister von A Blossom Fell, den Sie gerade eben gehört haben, aber auch Songs aus den Bereichen Pop, Rock und Elektro. Bei uns im Netz gibt's den Link zum Download.
Breitband. Besprechung.
Ja, gerade haben wir es in den Medien und Meinungen noch gehört. Die NSA-Affäre breitet sich immer weiter aus. Wir leben in einer Realität der Totalüberwachung, könnte man fast sagen. Geheimdienste hebeln Grundrechte aus und Superkonzerne beherrschen die Welt. Das klingt nach einer zugespitzten Science-Fiction-Dystopie, aber wenn wir ehrlich sind, so weit davon entfernt sind wir gar nicht mehr.
Um zu verstehen, wie die Überwachung heute funktioniert, werden immer wieder Klassiker zitiert. Orwells 1984, Huxleys Brave New World oder auch wissenschaftliche Texte wie der von Jeremy Bentham über das Panoptikum, dem omnipräsenten Überwacher. Aber wie treffend sind diese Vergleiche überhaupt?
Tja, das fragen nicht nur wir uns, sondern das fragt sich auch die US-Soziologin Zeynep Tufekci. Ihr Fazit lautet, wir sollten dringend unsere Dystopien updaten. Gleich erzählt sie uns mehr dazu, aber erst stellt uns Lars Überland einige neue und althergebrachte Internet- und Überwachungsdystopien vor.
Die älteste Dystopie vom Internet ist eine, die eigentlich gar nicht vom Internet handelt, aber immer gerne damit in Verbindung gebracht wird. 1984 von George Orwell malt eine Gesellschaft von verbogenen Individuen in dem totalitären Präventions- und Überwachungsstaat des Großen Bruders. Für Otto-Normal-User verdichten sich die Schrecknisse des Internets ja bis heute eher auf Nebenkriegsschauplätze und Kollateralschäden im vermeintlich rechtsfreien Raum. Virenpandemien, moralzerstörende Bilderseiten, Abmahnung Sodom und Gomorra, die Internetsucht oder gefährliche nigerianische Scam-Spam oder auch Amazon, das zuerst den Buchhandel ruiniert hat, dann das Kaufhaus und jetzt auch den Gemüsemarkt. Der Internetpionier und Erfinder Jaron Lanier allerdings, er gilt als der Vater des Begriffs virtuelle Realität, diagnostizierte sehr öffentlichkeitswirksam, dass irgendwas in die falsche Richtung läuft. Die Umsonstkultur im Web 2.0 ist digitaler Maoismus, schimpfte er. So wird unsere Kultur zusammenbrechen, weil niemand mehr für sie bezahlt. Der Herausgeber der FAZ, Frank Schirmacher hingegen, fühlte den Schrecken woanders. Information Overload. Nach seinem Buch Payback fürchtete vor allem das deutsche Feuilleton die kognitive Krise durch zu viel Information. Sie werde das Denken, die Gesellschaft, die Theorie, den freien Willen und letztlich das Menschenbild verändern. Den nächsten kollektiven Albtraum hat übrigens neulich der Netzaktivist Jacob Applebaum vorgestellt, nämlich die Militarisierung im Internet der Dinge, wenn NSA und Söhne unsere Toaster checken. Und damit sind wir bei der wirklich furchterregenden Dystopie, die aufmerksame Netzbewohner überrollt. Big Data. Alle beschäftigen sich mit der unbeherrschbaren, aber Herrschaft unterstützenden Datenflut. Auch Jaron Laniers neues Buch handelt davon. Wem gehört die Zukunft, heißt es. Und seine Antwort ist klar. Dem, der den größten, schnellsten, besten Computer hat. Du bist nicht der Kunde der Internetkonzerne, du bist ihr Produkt. Verbreiteter als die Vorsicht vor Big Data aber ist eine pauschale Angst dieser menschlichen Produkte vor dem Neuen, das da unsere Leben vielleicht verändert. Und auch vielen Freunden der digitalen Revolution ist eine gewisse düster-romantische Naivität nicht fremd. Als die Enthüllungen über das Ausmaß der NSA-Überwachung sich verbreiteten, erhöhte sich der Absatz des Buches 1984 bei Amazon um 6000%. Obwohl das ja schon lange zu einem Mythos der Popkultur geworden ist.
Ja, wie man hören kann, ist 1984 kulturell zumindest tatsächlich sehr präsent. Aber helfen Orwell und Co. uns dabei, die modernen Überwachungsszenarien tatsächlich zu verstehen? Genau darüber haben wir mit der US-Soziologin Zeynep Tufekci gesprochen. Sie hat kürzlich in einem wirklich sehr empfehlenswerten Artikel bei Medium.com, genau damit hat sie sich auseinandergesetzt.
Sie hat daran festgestellt, dass die meisten Dystopien heute sich gar nicht mehr tragen und dass viele Metaphern nicht mehr funktionieren. Wir wollten deshalb von ihr wissen, warum wir neue Dystopien benötigen.
Viele unserer Ängste vor einer Überwachung durch die Regierung kommen aus der Vergangenheit. Sie stammen von Leuten, die an andere Arten von Regierungen denken, als wir sie heute haben. Sie haben die Sowjetunion im Blick oder das, was in Ostdeutschland passiert ist, was viel totalitärer war und darauf basierte, Menschen einzuschüchtern und sie zu kontrollieren. Mit dieser Sicht kann man aber nicht mehr an aktuelle Gefahren herangehen. Denn Totalitarismus steht in den meisten Ländern der Welt nicht mehr auf der Tagesordnung. Was auf der Tagesordnung steht, ist eine Demokratie, in der die Menschen, die uns Produkte verkaufen und uns von Politikern überzeugen wollen, sehr viele Daten über uns besitzen. Das ist eine Informationsasymmetrie, in der man alles über uns weiß und uns gezielt beeinflussen kann. Ich denke, anders als in der Welt von 1984, die einem wirklich Angst macht, kann man uns heute auf eine Weise manipulieren, dass wir Dinge anscheinend freiwillig tun, in einer Umgebung, die so gemacht ist, dass wir ganz sanft geschubst werden in eine bestimmte Richtung. Das ist viel effektiver, als uns Angst zu machen. Denn wenn wir Angst haben, schlagen wir zurück.
Sie haben gerade 1984 von George Orwell erwähnt und beschrieben, dass diese Metapher nicht wirklich trägt. Wenn wir uns einen anderen Klassiker anschauen, Aldous Huxleys Schöne neue Welt, in dieser Welt werden Menschen nicht länger geboren, sondern gezüchtet und programmiert. Jeder nimmt die Droge Soma und wird auch dazu gezwungen, wenn er sie nicht nehmen will. Jeder fühlt sich damit glücklich, egal in welcher sozialen Schicht er sich befindet. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, Big Data ist in unserer Welt so eine Art Soma, wie sie in Brave New World beschrieben wird?
That's exactly right. I do think that Big Data has the potential to act like
Das ist richtig. Ich denke, dass Big Data das Potenzial hat, wie eine Art Soma zu wirken. Denn mit Daten kann man einen Menschen analysieren. In der Psychologie gibt es 5 verschiedene Persönlichkeitstypen, zum Beispiel den introvertierten oder den extrovertierten Typ. Allein mit Hilfe von Facebook-Likes kann man herausfinden, an welchem Punkt der Persönlichkeitsskala sich ein Mensch befindet, ohne ihn jemals gesprochen zu haben. Wir können sehen, wann jemand depressiv ist oder wann es ihm schlecht geht und ihn entsprechend mit Informationen lenken, damit er sich besser fühlt. Das funktioniert auch in der Politik. Man kann jedem die Informationen geben, die er braucht, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen, auf einem ganz individuellen Niveau, sodass man gar nicht merkt, was bei den anderen geschieht. Ich denke, das ist eine Art von Soma.
Es gibt ja tatsächlich moderne Dystopien, wie zum Beispiel in dem Roman Little Brother von Cory Doctorow. Bis zu welchem Ausmaß oder in welchem Umfang können solche Romane uns weiterhelfen, unsere aktuelle Situation zu verstehen?
Right, I think, you know, fiction is very useful and yes.
Ja, ich denke, Fiktion ist nützlich und hilfreich, damit wir uns verschiedene Möglichkeiten vorstellen können. Besonders moderne Dystopien sind ein guter Anfang, darüber nachzudenken. Auf diese Weise können wir auch sehen, wie machtvoll diese Daten sind. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt nicht sehr viele Quellen, aus denen Informationen geschöpft werden. Sie kommen von Facebook, sie kommen von Google oder von Twitter. Diese Daten befinden sich in sehr wenigen Händen und sie können nur in dem Maße erforscht werden, wie es die Besitzer zulassen. Wir wissen nicht einmal, wie groß die Macht ist, die aus Daten erwächst, weil wir gar nicht ohne weiteres Zugang dazu erhalten. Aber schon unser eingeschränkter Blick zeigt uns, wie machtvoll sie sein können. Die Tatsache, dass nur Regierungen und Unternehmen darauf Zugriff haben, macht deutlich, dass wir wirklich unsere Vorstellungskraft erweitern müssen. Wir müssen aufhören zu glauben, dass die Regierung uns allein deshalb überwacht, um Kriminelle zu identifizieren. Wir müssen erkennen, wie sehr wir gelenkt werden in dieser Informationsasymmetrie, in der die anderen viel über uns wissen, aber wir keine Ahnung haben, welche Informationen sie benutzen, um unsere Umwelt zu strukturieren.
But we don't know what kind of information they're using to structure our environment.
Wir haben jetzt eine Menge dystopische Konzepte und Perspektiven gehört in diesem Gespräch, aber gibt es denn noch Hoffnung Ihrer Meinung nach, einen Weg raus aus dieser Überwachungsmisere?
Well, I think these technologies are also wonderful.
Ich denke, all diese Technologien sind auch wundervoll. Sie erlauben uns, miteinander zu kommunizieren, uns zu vernetzen. Sie erlauben uns zu denken. Ich persönlich glaube, es geht nicht nur um Dystopien, sondern auch um Utopien. Beides ist miteinander vermischt. Es ist nicht gut oder schlecht, es ist beides. Aber gerade weil wir nicht in totalitären Systemen leben und weil wir keine Gefangenen sind, können wir darüber diskutieren, welche Informationen Regierungen von uns haben dürfen. Wir können überdenken, wie Daten besessen und genutzt werden sollten. Wenn sich Technologien in der Vergangenheit verändert haben, haben wir unsere Gesetze entsprechend angepasst. Das können wir auch heute tun. Wir können die Unternehmen in die Debatte einbeziehen. Wir dürfen nicht automatisch davon ausgehen, dass sie uns Schlechtes wollen. Ja, sie wollen Geld verdienen, aber sie denken auch über die sozialen Auswirkungen ihres Tuns nach. Wir müssen all dem viel mehr Aufmerksamkeit geben und uns darüber klar werden, welche Architektur diese Technologie erhalten soll, damit wir sie auf eine Weise nutzen können, die uns stärker macht.
Ist der Offline-Rückzug der einzige Ausweg? In Schöne neue Welt werden die wenigen natürlich lebenden Menschen als Savages, also als Wilde bezeichnet. Sehen Sie da eine Verbindung zu solchen Leuten, die Social Media oder das Internet generell ablehnen?
It's a good question. I don't think so.
Ich glaube nicht. Wer im 21. Jahrhundert ein engagierter Bürger ist, muss diese Technologien nutzen. Wir verbinden uns darüber mit anderen. Menschen organisieren darüber ihren Protest. Ich denke nicht, dass Rückzug eine Lösung ist. Sicher, manche werden das tun, aber das wird die gesellschaftlichen Herausforderungen nicht voranbringen. Rückzug bedeutet Ausschluss von der Welt. Was wir aber brauchen, ist Engagement. Außerdem kann jeder darüber nachdenken, wie er mit seinen Daten umgeht und versuchen, diese zu schützen. Es gibt vieles, was Konsumenten tun können. Man muss sich allerdings ein wenig damit auseinandersetzen. Ich denke, wir sollten darüber nachdenken, wie wir die Dinge verändern können, anstatt uns zurückzuziehen.
Vielen Dank an die US-Soziologin Zeynep Tufekci. Das komplette Interview im englischen Original und auch einen Link zu ihrem Artikel gibt es bei uns im Netz.
Und zwar direkt im Anschluss zur Sendung. Ihr Text ist übrigens mit einer sehr schönen Frage und einer noch besseren Antwort betitelt, wie ich zumindest finde. Die Frage lautet nämlich, ist das Internet gut oder böse? Und die Antwort? Ja. Muss man ein bisschen drüber nachdenken, aber es ist schon gut. Is the Internet good or bad? Yes, it's time to rethink our nightmares about surveillance, so heißt der Text. Mehr dazu auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Nach all den dystopischen Perspektiven kommen jetzt ein paar entspannte, zukunftsweisende Klänge genau richtig. Wir hören noch ein Stück der Future Bass Compilation des rumänischen Netlabels Bass Turbid Records. Die kommen von Medinov aus Bukarest.
Time is money and I won't let it waste.
Breitband Netzkultur.
Wir alle sind ja grundsätzlich neugierige Wesen. Wir sehen einen Berg und wollen wissen, was dahinter ist. Wir sehen ein Meer und wollen wissen, wo es endet. Grenzen überschreiten war und ist schon immer spannend für den Menschen gewesen. Natürlich immer mit der Kamera in der Hand, denn es heißt ja schließlich Pics or it didn't happen. Also wenn es kein Foto gibt, dann ist es nicht passiert.
Tja, ist fast leider nur ein bisschen blöd, dass mittlerweile fast jeder Fleck auf der Erde schon erkundet ist und dann natürlich auch dokumentiert und abgelichtet wurde. Dank Google Maps muss man auch nicht mal mehr wirklich das Wohnzimmer verlassen, um auf Weltreise zu gehen. Welch ein Glück ist es doch, dass es heutzutage virtuelle Welten gibt, in denen man neue Grenzen erkunden und überschreiten kann. Zum Beispiel die Klötzchenwelt von Minecraft.
Die ist zumindest theoretisch unendlich groß, ein Würfeluniversum, das entdeckt werden will. Von Kurt J. Mack zum Beispiel. Der US-Amerikaner wandert schon seit 3 Jahren durch die Minecraft-Welt und dokumentiert seine Reise bei YouTube.
Klingt ein bisschen merkwürdig, aber wir sind trotzdem sehr gespannt. Unser Kollege Jochen Dreyer hat ihn bei seiner Expedition begleitet.
Im Anfang war die Dunkelheit und eine Schaltfläche, auf der Create New World stand. Auf diese klickte der Spieler Kurt J. Mack am 28. März 2011.
For this, I want to create a brand new world, just so we can experience it together.
Die Welt, die der Computer dann für ihn erschuf, ist eine des Spiels Minecraft. Dieses ist im weitesten Sinne ein Survival-Game, bei der der Spieler sich in einer an Lego-Steine erinnernden Landschaft bewegt. Eine Geschichte, ein Plot gibt es nicht. Das Spiel ist, was man selbst daraus macht. Minecraft wurde vor 4 Jahren veröffentlicht und wird heute von mehr als 40 Millionen Menschen weltweit gespielt. Den Erfinder Marcus Persson, Notch genannt, machte es zum Millionär. Viele weitere haben durch Minecraft zumindest ein gutes Auskommen. Sie kommentieren ihre Spiele und veröffentlichen sie auf Videoplattformen. So wie Kurt J. Mack, der allerdings eine ziemlich außergewöhnliche Idee hatte.
The sun is now rising in the east.
Die Sonne geht im Osten auf und wir drehen uns Richtung Westen und starten in ein Abenteuer. Wir gehen dahin, was Notch die Farlands nennt.
Das Besondere am Spiel Minecraft ist nämlich, dass jede neu erstellte Welt einzigartig ist. Sie wird beim Start vom Computer zufällig errechnet und ist rein theoretisch unendlich groß. Allerdings gab es in früheren Versionen einen Programmierfehler. Dieser führt dazu, dass die Welt an den Rändern irgendwann glitscht, also nicht mehr wie geplant funktioniert, seltsame Strukturen und Landschaften auftauchen. Diese Gebiete wurden vom Erfinder Notch Farlands genannt. Der US-Amerikaner mit dem Pseudonym Kurt J. Mack entschied sich in der 11. Episode seiner YouTube-Videos dazu, bis dorthin zu laufen. Sein aktuelles Video hat die Nummer 333 und wurde kürzlich, ziemlich genau 3 Jahre nach Beginn der Reise, hochgeladen.
Hello, ladies and gentlemen, my name is Kurt and welcome back. This is episode 333.
Erreicht hat Kurt und sein virtueller Begleiter Wolfie das Ende der Spielwelt noch lange nicht. Allerdings schon mehr als 900 virtuelle Kilometer zurückgelegt. In diesem Tempo wird es rein rechnerisch noch knapp 22 echte Jahre dauern, bis zu den Farlands. Was Kurt aber erreicht hat, sind mehr als 300.000 Abonnenten seines YouTube-Kanals. Aus dem unsicheren, etwas schüchternen Sprecher der ersten Videos ist ein selbstbewusster und geübter Moderator geworden. Obwohl er in den Videos immer wieder betont, ein eher introvertierter Mensch zu sein.
Ich bin eine ziemlich nervöse Person, vor allem unter anderen Menschen. Ich bin sehr introvertiert, aber ich mag das an meiner Persönlichkeit.
Kurt J. Mack finanziert sich mittlerweile komplett durch die Werbung vor und über seinen YouTube-Videos. Doch damit nicht genug. In Episode 31 fing er zusätzlich damit an, Spenden für eine Wohltätigkeitsorganisation zu sammeln. Über 185.000 US-Dollar kamen bisher zusammen.
Ich habe heute noch weitere Neuigkeiten. Ich bin sehr glücklich, die Farlands Orbust Spendenaktion vorzustellen. Wir sammeln für Child's Play.
Aber wo liegt die Faszination, diesem Menschen zuzuschauen, wie er an das rechnerische Ende einer virtuellen Welt reist? Hängt es damit zusammen, dass es auf der realen Welt für den Menschen nichts mehr zu entdecken gibt? Jeder Ort per Satellit, Foto und kartografiert ist? Kurt J. Mack sagte in einem Interview, ihn fasziniert der Erste an einem Ort zu sein. Diese Begeisterung hört man auch immer wieder, wenn er besondere Landschaften entdeckt.
Whoa. Sorry, I'm speechless.
The Canyon of Woe.
In den letzten Jahren wurden immer mehr sogenannte Open-World-Spiele veröffentlicht. In ihnen gibt es eine große Welt, in der der Spieler sich frei bewegen kann. Als ambitioniertestes Projekt kann das sich in der Entwicklung befindliche No Man's Sky genannt werden. Es soll nicht nur eine begrenzte Welt, sondern ein unendliches Universum spielbar sein, das genau wie bei Minecraft vom Computer erschaffen wird. Hier kann jeder Entdecker sein und zu fremden Planeten reisen, an Orte, an denen nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Nicht mal ein Programmierer. Am Ende ist der Erfolg aber womöglich viel einfacher zu erklären. Kurt J. Mack betreibt mit seinem Projekt eine Form des Videoblogs, in dem er über sich, seine Interessen, Haustiere, aktuelle Kinofilme und das Leben insgesamt spricht und philosophiert. Und das alles, während er ein Spiel spielt, das immer wieder für überraschende Momente sorgt. Kurts Stimme ist angenehm, er hat Humor, er interagiert mit seinen Zuschauern und bindet sie somit an seinen Kanal. Kurz gesagt, seine Reise ans Ende einer Spielwelt ist eine erfolgreiche neue Art von Entertainment und besteht jetzt schon länger als die ein oder andere TV-Serie.
Jochen Dreier über die Minecraft-Expedition von Kurt J. Mack, der schon seit 3 Jahren durch das Klötzchen-Universum stapft, um das Ende der digitalen Minecraft-Welt zu finden, die Farlands. Das hat ja schon irgendwie so eine gewisse poetische Ebene fast, Christian, oder?
Auf jeden Fall. Also ich meine schon allein dieses, dass der auch diese Expedition so finanzieren lässt durch Werbeeinblendung. Ja, das erinnert ja auch so an echte Expeditionen, die sich dann auch sponsern lassen von irgendwelchen Firmen. Das ist total interessant. Aber dann auch diese erwähnten Farlands. Also, dass da so Fehler am Ende der Welt entstehen, wo dann die Physik nicht mehr funktioniert, das ist ja tatsächlich auch ein bisschen übertragbar auf unser ganz analoges Universum, von dem man ja auch nicht so weiß. Wer weiß, ein paar Lichtjahre entfernt, da könnten auch physikalische Gesetze ganz anders sein wie hier bei uns auf der Erde. Also, das ist sehr, sehr spannende Parallele, finde ich.
Bis ans Ende des Universums werden wir heute nicht mehr kommen.
Nicht ganz.
Nicht ganz, aber wir kommen ans Ende von Breitband schon so langsam. Mhm. Da sind wir nämlich jetzt schon hingewandert. Ich möchte mich schon mal verabschieden. Mein Name ist Theresa Sickert. Aber Christian hat noch einen Abschiedssong für uns. Wird da auch ein bisschen Endzeitstimmung verbreitet?
Endzeitstimmung nicht unbedingt, aber wir kommen musikalisch, thematisch fast nochmal zurück zu den eben erwähnten Farlands. Denn es geht nochmal zu Maria Sullivan und ihren Glitches, also die digitalen Fehler, die sie da so ein bisschen mit Elektroklängen vermischt, wie wir hier schon hören. 4 Songs sind auf ihrer Mechanica EP und da hören wir zum Ende nochmal Foxtails. Und diesen Song sowie auch alle anderen Beiträge und Stücke von heute finden Sie natürlich wie immer auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und damit sagen wir Tschüss und schönes Wochenende und bis bald.
Tschüss.